Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie im Data Navigator, knapp 2 Monate vor dem Stichtag 12. September. Heute wieder unsere beiden Hosts. Martin, hallo.
Hallo, Bertus.
Und ich selbst, und zwar mit einem besonderen Gast, Dr. Michael Dose. Er ist Referent für Digitalisierung und Innovation beim BDI. Und damit wird heute das Thema sein, wie denn die deutsche Industrie zum Data Act steht. Aber zunächst, Michael, würden wir ganz gerne dich bitten, dich einmal vorzustellen, auch deine Rolle beim BDI.
Ja, lieber Martin, lieber Hubertus, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch für die Einladung in diesen Podcast. Ich bin seit knapp 7 Jahren jetzt beim BDI, davon 6 Jahre in der Abteilung Digitalisierung und Innovation und kümmere mich seither um die datenpolitischen Themen mit einem sehr großen Fokus auf die Datenwirtschaft und seit 1,5 Jahren eben zusätzlich auch noch zu den datenschutzpolitischen Themen aktiv für die deutsche Industrie. Genau, und darf nebenbei, neben meiner Tätigkeit beim BDI, noch einzelne Lehraufträge im Bereich des Datenwirtschaftsrechts und des Kartellrechts übernehmen. Und freue mich jetzt sehr, zu diesem spannenden Thema mich mit euch auszutauschen.
Sagst du vielleicht noch 1-2 Takte zum BDI selbst für diejenigen, die da nicht so vertraut sind? Ist ja eine ganz sehr wichtige Institution in Deutschland. Aber was genau steckt dahinter? Wer ist da Mitglied?
Genau. Also der BDI ist der Spitzenverband der deutschen Industrie. Wir stehen für knapp 100.000 Unternehmen, die bei uns dann sozusagen organisiert sind, die dann selbst organisiert sind in knapp 40 Mitgliedsverbänden, die also die gesamte industrielle Breite abdecken von Chemie, Automobil, Industrie, Stahl, Produktion und so weiter. Und diese Mitgliedsverbände, diese Branchenverbände sind dann bei uns unter unserem Dach als Spitzenorganisation Mitglied und wir versuchen, deren Positionen zu bündeln und genau als die Stimme der Industrie für einzelne Themen aufzutreten.
Ja, sehr spannend. Das Thema Daten wird ja dann für euch auch grundsätzlich nichts Neues wirklich sein, für euch und eure Mitglieder. Was wird sich denn jetzt dann möglicherweise ändern? Vielleicht sagst du ein paar Takte zu Daten bei euch und euren Mitgliedern, aber auch was jetzt da mit der Zielsetzung der EU zum Data Act, was sich daran vielleicht tun wird bei euch.
Genau, also das Thema Daten ist natürlich aktueller, kann natürlich aktueller denn je nicht sein und hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Impact für unsere Mitgliedschaft. Wir haben vor knapp 7 Jahren auch angefangen, unseren Arbeitskreis Datenwirtschaft innerhalb des BDI zu gründen, bei denen Mitgliedsverbände und Unternehmen sozusagen aktiv sind und mit mir gemeinsam die verschiedenen Aktivitäten beleuchten. Und wir stellen natürlich fest in diesen ganzen Zeiten, dass das Thema politisch natürlich auch einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Von den Datenstrategien, die wir auf europäischer Ebene gesehen haben, auf nationaler Ebene gesehen haben, die Gaia-X-Initiative, wo es halt mehr sozusagen um die Dateninfrastruktur ging, aber in den letzten Jahren eben auch ein sehr, sehr starker Fokus eben auf die regulatorischen Themen. Der Data Act ist da sicherlich so das Herzstück, was uns da in den letzten Jahren beschäftigt hat. Also wir versuchen sozusagen sehr holistisch dieses Thema sozusagen zu begreifen, aus der technischen, ökonomischen, aber auch aus der rechtlichen Sicht. Ja, und einfach zu versuchen, sehr viel Awareness für dieses Thema zu schaffen und dieses Thema natürlich politisch, aber eben auch bei unseren Unternehmen gut bestmöglich zu platzieren.
Sehr schön. Eure Unternehmen, oder die Unternehmen eurer Mitgliedsverbände sind ja Industrieunternehmen. Hast du denn den Eindruck, dass die sich quasi überhaupt so richtig bewusst waren, auf welchen Schätzen sie da manche, ja nicht alle, sitzen, wenn sie vernetzte Produkte anbieten?
Ich glaube, das ist ein Prozess, der sozusagen fortwährend läuft. Vielleicht, wenn man das ein bisschen mit Zahlen belegen kann. Wir haben mal vor schon knapp 5 Jahren mal in einer großen Studie mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft mit dem Titel Datenwirtschaft in Deutschland mal versucht, so ein bisschen Evidenz in diese Debatte reinzubringen, die bis dahin so ein bisschen abstrakter gelaufen ist. Und da haben wir eben festgestellt, dass von den 500 befragten Unternehmen, die wir repräsentativ damals ausgewählt haben, nur 26% der Unternehmen als digital in Bezug auf ihr Datenmanagement einzustufen sind. Das heißt, nur diese Unternehmen sind wirklich in der Lage, wirklich zu analysieren, auf welchen Datenschätzen sie überhaupt sind und ob sie überhaupt Datenschätze haben. Und wir sehen natürlich seither, wenn man sich da sozusagen auf die neueren Entwicklungen guckt, dass das Ganze sich verbessert, dass immer mehr Unternehmen anfangen, zu analysieren, was haben sie denn für Datenbestände und auch immer mehr versuchen, auf datengetriebene Geschäftsmodelle, Prozessoptimierungen zu gehen. Aber da ist natürlich noch eine ganze Menge zu tun. Und aber das Thema an sich nimmt natürlich enorme Bedeutung ein. Das Wertschöpfungspotenzial, was in der Datenwirtschaft liegt, ist riesig. Und da möchte natürlich irgendwie jeder versuchen, so einen Teil des Kuchens abzubekommen.
Wie haben sich denn eure Mitglieder, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt ja eine ganz große, großes Spektrum, was ihr abdeckt. Von den Herstellern über Nutzer und so weiter. Also sehr breit. Wie muss man sich das vorstellen, wie eure Mitglieder dann an so ein Thema wie den Data Act herangehen? Das ist ein Prozess gewesen, der ist über mehrere Jahre gelaufen. Wie habt ihr das wahrgenommen oder wie habt ihr mit euren Mitgliedern da an dem Thema gearbeitet?
Ja, also wie du schon richtig sagst, ne, die Bandbreite an Unternehmen ist da natürlich ganz riesig und beim Data Act gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Sichtweisen, weil es unterschiedlichste Rollen gibt. Natürlich eine sehr starke Herstellerindustrie bei uns, die diese IoT-Produkte, die in Kapitel 2, 3 Data Act halt relevant werden, herstellen. Dann natürlich aber auch potenzielle Abnehmer im B2B-Bereich, die dann möglicherweise dann auch die Profiteure sind. Dann noch die Komponentenlieferanten, die vielleicht erst noch Teile für IoT-Produkte zuliefern. Und die haben natürlich alle ihre eigenen Sichtweisen auf diesen Data Act gehabt. Wir haben seinerzeit relativ frühzeitig versucht, da auch mit der EU-Kommission so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, zu versuchen, das Rollenverständnis da auch deutlich zu machen. Und haben dann, als der Kommissionsentwurf seinerzeit veröffentlicht wurde, dann natürlich versucht, uns da sehr konstruktiv in diese Debatte mit einzubringen, was natürlich an der einen oder anderen Stelle herausfordernd war, wenn man natürlich sieht, dass man als Spitzenverband der Industrie da auch verschiedene Rollen repräsentierend.
Ist ja wahrscheinlich ein generelles Thema, was ihr habt als Spitzenverband, dass man so viele Leute vertritt, dass es dann gar nicht mehr so einfach ist, da jetzt eine einheitliche für ein einheitliches Ziel einzutreten. Wie habt ihr euch in Bezug auf den Data Act da positioniert? Also wir haben jetzt in der letzten Woche mit dem Damian Böselager aufgenommen, der gesagt hat, naja, also von der Kommission war da eigentlich so ein bisschen Data Access für die Nutzer angedacht und wir haben das so ein bisschen umgedreht im parlamentarischen Verfahren hin zu, die Nutzer der vernetzten Produkte sollen das Erstzugriffsrecht haben und die Hersteller nur, wenn sie eine vertragliche Vereinbarung haben. Hattet ihr da eine konkrete Position?
Genau, also unser Grundansatz war eigentlich anders als das, was die EU-Kommission sich damals vorgestellt hat. Also wir hatten seinerzeit in dem Verfahren eben die ganz klare Tendenz, dass dieser One-Size-Fits-All-Ansatz, also dieser horizontale, breite Ansatz, den die EU-Kommission verwendet hat, sozusagen alle IoT-Produkte, die es gibt, sozusagen unter einem Regulierungsrahmen zu fassen, dass das verfehlt ist, weil es den Marktrealitäten nicht so richtig gerecht wird, B2B und B2C-Verhältnisse sozusagen zusammen zu werfen und hätten uns gewünscht, dass man da viel stärker auf, also eher auf eine wettbewerbsrechtliche Sichtweise blickt, also so ein bisschen mehr sich anzugucken, wo gibt es denn tatsächlich ein strukturelles Marktversagen im B2B-Bereich, wo dann wirklich eine Regelungsnotwendigkeit besteht. Wenn man mit der EU-Kommission seinerzeit gesprochen hat und sich die Use Cases auch angehört hat, die EU-Kommission hatten und die sozusagen das Leitbild für den Data Act waren das auch ehrlich gesagt alles Fälle, wo wir eben ein klares Verhandlungsungleichgewicht sehen, also ein klares Ungleichgewicht der Marktmacht. Ob es bei dem Landmaschinenbeispiel war, also dass es große Landmaschinenhersteller gibt, die Landmaschinen an Landwirte verkaufen, ob es im Automobilbereich im Verhältnis OEMs zu Zulieferern waren. In allen Beispielen, die EU-Kommission eigentlich sozusagen als Begründung für den Data Act geliefert hat, waren genau diese Fragen eigentlich virulent. Und deshalb wäre so eine sektorspezifische Betrachtungsweise aus unserer Sicht damals zielführender gewesen, was allerdings politisch nicht verfangen hat, um das mal so zu sagen.
Ja, interessanterweise hat die EU ja dann auch sehr stark in den Vordergrund gebracht, den Innovationsaspekt. Und zwar nicht nur bei den Unternehmen, die Daten heute haben, sondern eben auch bei also neue Geschäftsmodelle und vielleicht auch Startups. Nicht? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund für die oder in der Entstehungsgeschichte des Data Acts. Aber vielleicht nochmal zurück zu euren Playern. Also ich denke, nehmen wir mal so zwei raus, also so eine Lufthansa und so ein Airbus beispielsweise, ja. Die gehen da wahrscheinlich sehr unterschiedlich ran. Wie macht ihr das denn dann? Dann kommen da, wie muss man sich das vorstellen? Kommen dann da zwei Vertreter, die dann komplett elementar grundsätzlich gegensätzliche Meinungen haben oder wie macht ihr das?
Genau, also das ist, glaube ich, ein sehr klassisches Beispiel dafür gewesen, was natürlich auch im Gesetzgebungsverfahren, glaube ich, insgesamt viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wobei das jetzt auch nicht nur ein klassisches Luftfahrtbeispiel war, das ist mal so ein plakatives Beispiel, aber es ist halt eher sozusagen so die Grundausrichtung gewesen, Hersteller versus potenzielle Nutzer, also Profiteure des Data Acts. Aber klar, natürlich gab es von Seiten der Luftfahrtindustrie einen sehr großen Wunsch, beispielsweise das Thema Geschäftsgeheimnisse hochzuhalten, die Daten, die auszuleiten sind aus den IoT-Produkten, eher eng zu halten, während auf der anderen Seite eine Lufthansa, die natürlich als großes Unternehmen der Luftverkehrswirtschaft, da natürlich möglichst guten Zugang und möglichst breiten Zugang eben auch zu den Daten haben möchte, die sie aus den Flugzeugen eben nutzen, die Flugzeuge dann tatsächlich produzieren während der Nutzung, um daraus eigene Geschäftsmodelle zu machen, um Prozessoptimierung zu betreiben. Und ja, unsere Aufgabe ist es dann irgendwie, eine sprechfähige Position hinzubekommen, da Kompromisse zu schließen, die teilweise schwierig waren. Das kann man, glaube ich, mit Blick auf die Verhandlungen sagen. Aber die trotzdem, und das ist so ein bisschen das, was mir im Nachgang immer noch so ein bisschen, was mich immer noch so ein bisschen verwundert hat, wenn ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen kann. Als ich das erste Mal den Kommissionsvorschlag seinerzeit gelesen habe, habe ich gedacht, das ist fast für uns nicht möglich, den vernünftig zu bespielen, weil die Interessenlagen halt wahrscheinlich so unterschiedlich sind, dass unsere Position da halt sehr, sehr stark marginalisiert wird. Was sich dann in den folgenden Zeiten herausgestellt hat, ist, dass es doch eine sehr, sehr stark Hersteller-, also Dateninhaber-getriebene Debatte in unseren Debatten war und dass diese potenziellen Nutzer oder Profiteure auch des Data Acts, wie du es ja eben beschrieben hast, beispielsweise eine Lufthansa, in der Debatte halt tatsächlich sehr, sehr stark in der Minderheit waren. Und das ist etwas, was sich auch über das Gesetzgebungsverfahren hingezogen hat und etwas, was mir dann irgendwie auch so ein bisschen Sorge bereitet hat, wenn man sich überlegt, was mit diesem Data Act sozusagen einhergeht an neuen Rechtsrahmen, die der da aufgesetzt wurde, was das bedeutet für das Produktdesign, für Verträge, dass da quasi alles einmal auf regulatorisch auf links gedreht wurde. Und es dann halt potenziell, zumindest in unseren Debatten, nicht so wahnsinnig viele Profiteure gab oder zu geben scheint, die sich da in dieses Verfahren eingebracht haben. Die Praxis wird jetzt zeigen, wie sich das sozusagen jetzt in der Realität herausstellt. Ich hoffe natürlich, dass es viel, viel, viel mehr Profiteure gibt. Aber das ist so ein bisschen etwas, was so ein bisschen die Debatte bei uns geprägt hat. Und wo auch tatsächlich fortwährend noch so unsere Bauchschmerzen liegen, wenn wir auf dieses Gesetz gucken.
Ja, also das ist überrascht ja nicht so richtig, weil es weil ja den einen genommen, den anderen gegeben werden soll, nachdem alle sprechen vom Paradigmenwechsel, da muss ja da auch irgendwas wechseln. Insofern, man hätte natürlich auch erwarten können, dass das Lobbying der größeren Nutzer oder Leute, die da profitieren, da stärker ausfällt. Interessante Beobachtung, dass das eben auch schon im Gesetzgebungsverfahren dann ein bisschen hinkte. Da hat man dann eben offensichtlich von Parlamentsseite vor allem da den ganz schön geholfen, den Daten oder den Nutzern der IoT-Geräte. Bist du denn jetzt so halbwegs zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist? Also ich wollte jetzt gerade nochmal Rechtsklarheit in den Raum werfen.
Also zufrieden mit dem Data Act ist, glaube ich, also da habe ich noch nicht viele Menschen getroffen, die sich das Verfahren angeguckt haben und am Ende des Tages wirklich zufrieden sind. Ich glaube, wir sind zufriedener als am Anfang, also wenn man das Ganze sozusagen vom Kommissionsvorschlag bis hin zum fertigen Gesetz sich anschaut. Aber natürlich bleiben wahnsinnig viele Unklarheiten, es bleiben wahnsinnig viele Probleme, die jetzt sozusagen auf die Anwendungspraxis losgelassen wurden. Können wir jetzt in alle Details einsteigen, sozusagen der klare und politisch gewollte auch Ansatz, dass man die Datenschutzgrundverordnung unberührt lässt, etwas, was von Tag 1 an auch politisch so gewollt war und in keinster Form auch irgendwie zu verändern war. Natürlich hat es Verbesserungen im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens gegeben, aber es bleibt halt dabei, dass die Definitionen wahnsinnig weit sind, dass sich immer noch Unternehmen an uns und auch an unsere Mitgliedsverbände wenden, die schon gar nicht so richtig verstehen, in welcher Rolle sie jetzt dort im Data Act eigentlich auftreten. Sind sie jetzt Dateninhaber oder sind sie Nutzer? Können sie möglicherweise auch, unter welchen Voraussetzungen können sie Datenempfänger werden? Und dass das alles natürlich jetzt so auf die Anwendungspraxis losgelassen wird, das spiegelt halt auch so ein bisschen die Debatten wider, die ja wahnsinnig schnell auch verlaufen ist. Also wenn man sich mal das ganze Verfahren anguckt, das hat, glaube ich, insgesamt knapp 1,5 Jahre gedauert, so bis man dann wirklich vom Kommissionsentwurf bis zum Trilogergebnis, was ja sozusagen dann die politische Einigung war. Und wenn man das vergleicht mit dem Stand der Diskussion, die wir ja auch in unseren Runden immer hatten, dann hat man da eine auffällige Diskrepanz halt festgestellt. Aber ne, dieser Zug war halt wahnsinnig schwer irgendwie zu stoppen oder dieses Ungleichgewicht zu bekommen, weil ja der Data Act, und das darf an dieser Stelle vielleicht auch nochmal gesagt werden, auch nicht nur um Kapitel 2 oder 3 sich dreht, also nicht nur um die IoT-Daten, sondern es gibt noch ein paar andere Kapitel, die da hinten dran hängen und die man fast in eigenen Gesetzen hätten behandeln sollen, wenn ich jetzt nur an die vertragsrechtlichen Fairness-Tests in Kapitel 4 denke, B2G-Datenbereitstellungspflichten in Kapitel 5, auch ein Thema, das wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge sozusagen verdient, genauso wie die Cloud-Switching-Voraussetzung für die Datenverarbeitungsdienste in Kapitel 6, was natürlich auch einen sehr, sehr großen praktischen Impact hat. Und alles das in kürzester Zeit sozusagen, das war alles neues Recht, also da wurde ja nichts irgendwie modifiziert, sondern es wurde alles als neuer Rahmen geschaffen. Und das hat natürlich für die Unternehmen wahnsinnig viel Aufwand gebraucht, das überhaupt sozusagen auf sich selber runter zu deklinieren, was das jetzt sozusagen tatsächlich bedeutet. Dann noch, genau, mit den Verbänden in Kontakt zu treten, um dann ihre Interessen da noch einzubringen und in diesem Verfahren. Also zufrieden kann man, glaube ich, mit dem Data Act nicht so richtig sein. Also ich bin es nach wie vor nicht und hoffe halt, dass, dass wir jetzt die Zeit, die jetzt sozusagen vor uns liegen, da nutzen, um das Ganze eben auch noch so ein bisschen, ja, das Ganze zu verbessern und zu und anwendungsfreundlicher zu machen.
Ja, gerne würde ich gleich nochmal auf den das große Ganze zu sprechen kommen, aber vielleicht, wo du gerade schon dabei bist, jetzt nochmal einen Blick in die Vorbereitungszeit, die du gerade angedeutet hast. Ja, die Zeit tickt ja, sagt man eingangs schon, sind jetzt noch knapp 2 Monate. Was seht ihr denn, was siehst du denn so in Sachen Vorbereitungen? Läuft da viel, läuft da wenig? Ist das so entsprechend dem, was du erwartet hast? Wie stellt sich das dar?
Also wir sehen, dass diese Übergangsphase, die ja 20 Monate betragen hat und jetzt sozusagen auf die Zielgerade einbiegt, dass die noch nicht dafür gesorgt hat, dass der Data Act jetzt in der Industrie wirklich angekommen ist. Unser Mitgliedsverband Bitkom hat jetzt jüngst eine Umfrage in Auftrag gegeben oder durchgeführt, wo das Ergebnis war, dass 1% der befragten Unternehmen den Data Act vollständig implementiert haben, weitere 4% teilweise. So, das sind Zahlen, die natürlich irgendwie so ein bisschen alarmierend ist. Die Hälfte der Unternehmen hat sich noch gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Und das muss man so ein bisschen natürlich auch im Kontext sehen. Das machen die Unternehmen nicht unbedingt nur, weil sie da keine Lust drauf haben oder weil sie das Gefühl haben, das betrifft sie alles gar nicht so richtig, sondern man muss eben sehen, dass das in eine Zeit fällt, wo man eben auch noch parallel einen AI-Act zu implementieren hat, der für viele Unternehmen eben auch Anwendung findet. Und wenn man die Unternehmen fragt, immer noch so ein klein bisschen mehr Priorität genießt, wenn man die beiden Gesetze sozusagen miteinander vergleicht, das implementiere ich jetzt zuerst. Und das sorgt eben dafür, dass der Data Act tatsächlich noch so ein bisschen unter dem Radar läuft und wir natürlich ja da fortwährend hoffen, dass wir da noch mehr Aufmerksamkeit schaffen, dass sich die Unternehmen da tatsächlich mit den Chancen, mit den Herausforderungen weiter identifizieren. Und wir natürlich auch noch politische Prozesse auf nationaler und europäischer Ebene haben, Stichwort Durchführungsgesetz, also welche beispielsweise auch welche zentrale Behörde ist in Deutschland dafür zuständig, dass der Data Act eben auch durchgesetzt wird, auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und was leider auch, wo wir auch sozusagen national unsere Hausaufgaben noch machen müssen. Von daher, so die Implementierung läuft schleppend, wenn ich das mal jetzt in einem Satz zusammenfassen kann.
Gut, den Eindruck teilen sicherlich viele. Wir haben ja eigentlich allen unseren Gästen hier diese Frage gestellt. Und ja, wenn man mit Unternehmensvertretern gesprochen hat, die erstmal sich klar waren, welche Rolle sie denn eigentlich haben. Und häufig, du hast es schon angesprochen, auch beide. Ne? Ja, wenn ich ein Stadtwerk bin, dann bin ich möglicherweise Hersteller von vernetzten Produkten, aber eben auch Nutzer, wenn ich irgendwo Energie einkaufe. Ja, und mag dann in beide Richtungen denken. Das hatten wir tatsächlich schon öfter, sodass ja, jedenfalls der Umsetzungsstand, das wird man wohl sagen können, noch überschaubar ist. Zu der Bitkom-Studie, die hatten wir ja auch schon am Wickel, ist ja auch noch zu sagen, dass ja so knapp die Hälfte der befragten Unternehmen fanden, der Data Act finde gar keine Anwendung auf ihr Unternehmen. Da bin ich auch nicht so sicher, dass das stimmt. Also wenn wir mit Mandanten sprechen, ja, wer hat kein SaaS-Produkt, was er nutzt, jedenfalls mal und genau, jedenfalls von den Cloud-Switching-Regeln profitieren könnte, wenn er denn wollte. Also das dürfte viel mehr Unternehmen betreffen, als es jetzt bewusst sind. Und die Herstellerseite, ja, da sind wir halt auch noch Vorbereitungsdefizite, das wird man wohl so sagen können. Ja, Hubertus hatte schon gesagt, das große Ganze, worauf, Hubertus, wolltest du da raus?
Naja, also ein Punkt, glaube ich, du sagtest eingangs, Michael, Daten ist ja nichts Neues. Und wenn wir uns an die Begründung der EU erinnern, also der Kommission und dann des Parlaments, die sagen ja, wir müssen den europäischen Datenschatz heben oder besser nutzen. Die Komplexität des Data Acts haben wir hier in vielen Gesprächen immer wieder herausgearbeitet. Aber doch mal die Frage zurück an euch, ist nicht für die Industrie, ist doch durchaus sinnvoll und anzustreben, mehr Daten zu nutzen?
Ja, absolut. Also an dem Grundsatz ist auch gar nicht zu rütteln. Also natürlich müssen wir da als Industrie auch mehr für tun, dass wir das machen und dass diese Datenwirtschaft sozusagen in den Schwung kommt. Wir müssen aber auch sehen, dass es halt noch ein sehr, sehr junges Gebiet ist. Also ich glaube, vor 15 Jahren hat sich noch keiner so richtig über Datenwirtschaft Gedanken gemacht. Da muss es ein Paradigmenwechsel kommen. Der ist auch eingeleitet. Wir stellen das ja auch fest, dass immer mehr Bewusstsein darüber auch in den Unternehmen geschaffen wurde. Aber es ist eben sehr, sehr komplexes Gebilde. Ne? Also mein Beispiel ist immer so ein bisschen so wie so ein dreistöckiges Haus, an dem in jedem Stockwerk gleichzeitig gearbeitet wird. Also wenn es darum geht, technische Standards zu haben, auch wirklich Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also die Frage, welchen Wert haben denn eigentlich Daten, wird auch jetzt spannend sein, wenn es um Datenkompensation geht, wo die EU-Kommission ja jetzt bald Leitlinien veröffentlichen möchte. Also die Frage, ne, was ist eine adäquate Gegenleistung, dass man das Ganze wirklich mal auch ökonomisch bewerten kann. Genau, die ganzen Fragen von Cloud-Infrastrukturen, wo werden die Daten gespeichert, die Data Spaces-Initiativen, also wo findet auch vielleicht ein Datenaustausch statt, plus dann eben dieser Regulierungsrahmen, der da sozusagen dann auch noch sozusagen on top kommt. Und das sind eben Faktoren, die sozusagen so ein bisschen auch politisch dafür, also wenn die von politischer Seite auch dafür sorgen, dass, sagen wir mal, dieser Boost vielleicht auch so ein bisschen gehemmt wird. Vielleicht, wenn ich da noch eine Sache auch nochmal ergänzen kann, wir haben ja 2020 diese IW-Studie durchgeführt und wir haben seinerzeit eben auch gefragt, was sind denn eigentlich so die zentralen Hemmnisse? Warum, liebe Unternehmen, nutzt ihr denn die Daten nicht mehr? Und neben den datenschutzrechtlichen Grauzonen, das war so eines der wesentlichen Hemmnisfaktoren, also die Frage, wir wissen auch gar nicht so ganz genau, sind wir hier datenschutzkonform unterwegs oder nicht, waren eben auch so Cybersicherheitsrisiken ein wesentliches Thema und eben auch die Frage, dass wir nicht so richtig den Geschäftswert halt teilweise sehen. Und das sind halt Themen, die insgesamt angegangen werden müssen, wo wir, glaube ich, insgesamt alle dafür sorgen müssen, dass wir da in Europa diese zweite Halbzeit der Digitalisierung, wenn es tatsächlich um die Industriedaten geht, fördern. Von daher sind alle Initiativen, auch viele, die die EU-Kommission ja mit der Datenstrategie 2020 angestoßen hat, gerade auch im Bereich der Data Spaces sehr zu begrüßen. Und ich glaube, es ist sozusagen unsere aller Aufgabe in den nächsten Jahren, diese verschiedenen Puzzleteile, die jetzt sozusagen rund um die Data Economy jetzt vorhanden sind, die wirklich zu einem guten Puzzle zusammenfügen, damit wir tatsächlich diese Innovation bekommen, die wir uns ja alle erhoffen und auch ja auch versprochen haben.
Ja. Und brauchen, ne? Man kann da schon fast von einer Überlebensfrage sprechen. Ne? Also wenn wir so sehen, mit welcher Geschwindigkeit beispielsweise nicht nur, aber beispielsweise in China neue Datenmärkte entstehen, mit natürlich viel weniger regulatorischer Komplexität, ja, dann wird einem ganz schwindelig. Insoweit ist, du sagtest ja gerade Digital Single Market, das ist ein schönes Konzept, aber leben wir es schon? Und da ist schon die Frage interessant, wie sehen das eure Mitglieder? Die sind ja, also viele der Mitglieder sind deutsche Unternehmen, aber international auch unterwegs. Ist sozusagen der Digital Single Market so das europäische Prinzip des Datennutzens und Austauschens, du hast die Data Spaces erwähnt, ist das für die ein Thema oder?
Ja, also die Internationalisierung ist natürlich ein ganz großes Thema, denn die Globalisierung macht ja an unseren europäischen Grenzen nicht Halt. Das ist natürlich ein Riesenthema. Beim Data Act haben wir jetzt ja die Situation, dass wir das Marktortprinzip haben. Das heißt, diese Regeln gelten jetzt erstmal grundsätzlich für alle Unternehmen, also auch für die Nicht-EU-Unternehmen. Und das, was aber für uns, glaube ich, tatsächlich jetzt wichtig ist, ist, dass wir haben jetzt sehr, sehr viel über einen Regelungsrahmen gesprochen in den letzten 4 Jahren, so ein bisschen so genau diese Aspekte, die du eben angesprochen hast. Also wie können wir da auch wirklich Geschäft generieren? Das ist so ein bisschen hinten runtergefallen, weil alle irgendwie nur damit beschäftigt waren, sich zu orientieren, was bedeutet dieser neue Regelungsrahmen und wie kann ich da am besten, was bedeutet das für meine Unternehmen, welche Kosten entstehen da? Und die nächsten Jahre müssen darauf ausgerichtet sein, dass wir da mehr zu Innovationen kommen. Und das ist sozusagen das zentrale Paradigma, was wir in den nächsten Jahren voranstellen müssen.
Ich glaube, wir sind ja hier, Hubertus und ich, auch so ein bisschen im Team, um einerseits die Chancen und andererseits ab und zu mal auf die Compliance-Themen hinzuweisen. Und zurzeit, wenn man den Aktionismus von Herstellerseite sieht, Aktionismus nicht negativ gemeint, sondern die Aktionen, die ergriffen werden, dann gehen die halt darum, jetzt schnell Verträge zu aktualisieren und sich sozusagen die Daten, auf die man in der Vergangenheit Zugriff hatte, jetzt auch für die Zukunft zu sichern. Das ist eben zu wenig. Ne? Also da muss er eben, man müsste das deutlich mehr, deutlich breiter angehen und schauen, vielleicht dann eben so große Hersteller sind ja in aller Regel auch Datennutzer an anderer Stelle. Wenn ich Maschinenhersteller bin, nutze ich Maschinen, um meine Maschinen herzustellen. Und die mögen dann wieder vernetzt sein. Also, und ich glaube, da muss ich so ein bisschen so ein Mindset herausbilden, dass man da generell dem positiv gegenübersteht und dann eben und es nicht nur als Compliance-Thema versucht anzusehen.
Genau. Wenn ich da noch mal einhaken kann, da würde es natürlich helfen, wenn wir an zentrale Baustellen dann aber eben auch rangehen. Also wenn ich mal ein Beispiel sagen kann, das Thema Datenanonymisierung, ein Thema, was glaube ich für die Datenwirtschaft ein sehr, sehr wesentliches wäre. Also auch eins, wo wir seit Jahren eigentlich sehen, ne, die Datenschutzgrundverordnung sagt im Erwägungsgrund 26, Datenanonymisierung ist möglich, um aus der DSGVO rauszukommen, aber niemand sagt einem wirklich, wie man da hinkommt. Und das würde auch so im Data Act gibt es jetzt die Anforderungen im B2G-Bereich, dass nur nicht personenbezogene Daten mit öffentlichen Stellen unter gewissen Voraussetzungen geteilt werden können. Diese Klassifizierung von wann ist denn ein Datum wirklich personenbezogen und nicht personenbezogen, jetzt auf die Unternehmen zu übertragen, ohne sozusagen so ein bisschen die Tools auch an die Hand zu geben, wie man vielleicht von dem einen zu dem anderen Zustand auch technischerseits kommen kann. Das sorgt nicht unbedingt dafür, dass die Komplexität und die Herausforderungen, die da eben bestehen, dass die geringer werden und dass man sich mehr auf die Innovationen fokussieren kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was eben auch politisch noch weiterhin adressiert werden muss.
Und immer mit den strengstmöglichen Anforderungen, ne? Also das ist halt, Anonymisierung kann man halt so oder so sehen. Und ja, wenn man den Experten zuhört, dann bekommt man den Eindruck, Anonymisierung ist eigentlich nur ein theoretisches Thema. Es geht praktisch gar nicht vollständig zu anonymisieren. Bloß wenn wir damit herangehen, dann hat halt alles Personenbezug. Die DSGVO bleibt unberührt und soll sich im Zweifel durchsetzen, ne? Also da in der Tat, das sehe ich auch als großes Thema.
Lass uns doch da nochmal tiefer einsteigen, einen kleinen Schritt. Du sagst so, also wir brauchen eigentlich konkretere, vielleicht Hilfen oder so. Was stellst du dir vor, stellt ihr euch vor oder vielleicht woran arbeitet ihr auch? Also was sind so die praktischen Themen, die jetzt adressiert werden sollten, um dieses Thema Boost für den Datenmarkt irgendwie in den Griff zu kriegen?
Genau, also wenn wir jetzt mal nur die regulatorische Ebene sehen, sind, glaube ich, zwei Dinge ganz, ganz, ganz entscheidend. Auf der einen Seite haben wir auf der EU, auf der europäischen Seite ja die Bestrebung eines Digital-Omnibus-Pakets, was jetzt im Ende des Jahres vorgestellt werden soll von der Kommission, wo es darum geht, den Rechtsrahmen eben gerade auch in Bezug auf alle EU-Digitalrechtsakte möglichst zu simplifizieren. da sollte man tatsächlich die, oder da ist die Kommission, glaube ich, täte sehr gut daran, zentrale Elemente des Data Acts auch nochmal unter die Lupe zu nehmen, um es einfach zu vereinheitlichen und klarer zu stellen, was für die Anwendungspraxis da auf sie zukommt. Auf nationaler Ebene das Durchführungsgesetz, damit wir eben eine, und zwar nicht um seiner selbst willen oder um ein Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden, sondern in allererster Linie, damit wir die Unternehmen eine Ansprechstelle bekommen, mit der man eben auch diese Fragen so durchdiskutieren kann. Also diese vielen unbestimmten Rechtsbegriffe, die wir dort ja eben auch haben, welche Daten sind jetzt wirklich im Scope und so weiter, das braucht natürlich auch in irgendeiner Form eine nationale Durchsetzung. Und wir versuchen jetzt gerade sehr stark dafür zu werben, dass wir eben dieses nationale Durchführungsgesetz bekommen, dass wir eine zentrale Stelle in Deutschland bekommen, die für die Durchführung zuständig ist, also dass das sehr zentral bei der Bundesnetzagentur zu verorten ist. Und genau, dass wir dort eben vor allem diese Beratungsfunktion eben auch haben für die Unternehmen. Also gar nicht so sehr, da darf es gar nicht so sehr darum gehen, zu sanktionieren, sondern in erster Linie zu ermöglichen, dass wir eben die Möglichkeiten, die dieser Data Act jetzt eben bietet, dass wir die auch bestmöglich nutzen und gleichzeitig eben auf europäischer Ebene gucken, ob wir da nicht so ein paar Stellschrauben auch nochmal wirklich grundlegend angucken können, damit dieses Innovationspotenzial halt wirklich freigesetzt wird. Was wir parallel natürlich, die EU-Kommission ist weiterhin aufgefordert, die Leitlinien zu veröffentlichen, die noch ausstehen, zur Datenkompensation schon angesprochen worden. Am 15. Juli wird ja dann ein Webinar dazu stattfinden, was in diesen Leitlinien möglicherweise dann eben auch drinstehen kann. Glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentliches Thema, was ja möglicherweise dann auch zu Unstimmigkeiten zwischen einem Datenempfänger und einem Dateninhaber führen kann. Was ist jetzt der angemessene Preis dafür, dass die Daten bereitgestellt werden müssen? Und wir in der Industrie sind natürlich weiterhin aufgefordert, das unserer Mitgliedschaft sozusagen schmackhaft zu machen, was da drin steht, zu versuchen, die Innovationspotenziale dort aufzuzeigen, was natürlich an der einen oder anderen Stelle auch schwierig ist, weil es eben auch viele Unternehmen gibt, die sagen, das verursacht für uns in erster Linie Kosten und wir sehen überhaupt, also wir haben das auch für uns im Business durch analysiert und sehen halt eben sozusagen diese Innovationspotenziale nicht oder nicht in der Form, dass es das rechtfertigt, so ein Gesetz da zu verabschieden. Und also diesen Spagat werden wir natürlich weiterhin versuchen, mit dem Ziel eben, dass wir da das Ganze wirklich, dass wir auch wirklich nicht nur Weltmeister in der Regulierung werden, sondern auch in der Implementierung, weil nur das irgendwie nachher Europa tatsächlich voranbringen kann.
Also wir hatten einem der Podcasts, einem der allerersten, da hatten wir ja tatsächlich Turbit, also ein Startup oder Scale-up inzwischen schon aus der Windindustrie, die sind im Grunde genau das Beispiel der EU für so ein neues Unternehmen, das auf der Grundlage von solchen Daten agiert und ein neues Geschäftsmodell entworfen hat. Ihr habt wahrscheinlich solche Mitglieder auch bei euch, denke ich mal. Fördert ihr so Diskussionen zu neuen Geschäftsmodellen? Seid ihr damit irgendwie, habt ihr da irgendwie eine Rolle auch?
Ja, also wir versuchen natürlich sozusagen beide Seiten möglichst gut abzubilden, aber wie gesagt, der Eindruck, der sich bei uns so ein bisschen fortwährend besteht, also wir haben immer auch mal sozusagen auch in die Mitgliedschaft reingefragt, gibt es Beispiele von Unternehmen, von Use Cases, wo man wirklich auch mal aufzeigen kann, was die Mehrwerte sind. Man muss ehrlich sagen, dass die Rückmeldungen dazu noch relativ überschaubar sind. Das soll nicht heißen, dass es diese Unternehmen nicht gibt. Die sprechen möglicherweise dann nicht mit dem BDI, vielleicht eher sozusagen mit euch an der einen oder anderen Stelle oder mit anderen Experten, die sozusagen eher so ein bisschen auf das Business Development gucken. Aber zumindest in unseren Debatten ist das eben noch sehr, sehr einseitig. Und das ist so eben, wie gesagt, das sind so die Bauchschmerzen, die ich sozusagen tagtäglich habe, wenn wir auf der einen Seite sehen, dass Unternehmen natürlich relativ gut beziffern können, was kostet das jetzt alles, das zu implementieren, neue Verträge zu machen, die Produkte anzupassen, eine neue Compliance aufzusetzen. Da reden wir schon von saftigen Geldern, die da in die Hand genommen werden müssen. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, das kann man ja alles machen als Regulator, wenn man auf der anderen Seite dann so viele Dateninnovationen neu kreiert, dass sozusagen diese neuen Innovationen die entstehenden Kosten sozusagen überkompensieren. Nur dieses Verhältnis ist seit Tag 1 an irgendwie leider noch nicht so richtig ausgewogen. Und da hoffe ich natürlich, dass der 12. September als Startschuss sozusagen da mich eines Besseren lehrt und wir in 2-3 Jahren hier vielleicht nochmal einen Podcast machen können und sagen können, das war eine richtig gute Idee und hat die Datenökonomie insgesamt richtig vorangebracht. Bislang ist es eben eine Hoffnung, ne, dass sich Unternehmen halt vor allem damit jetzt auch auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, so die zentrale Botschaft, also, dass Unternehmen halt wirklich anfangen, was habe ich an Daten, in welcher Rolle bin ich, kann ich da vielleicht auch, wie gesagt, wirklich auch Profiteur werden, und alle Maßnahmen, die da sozusagen auf dieser Implementierungsebene stattfinden, die versuchen wir natürlich auch mit anzuschieben.
Sehr gut. Ja, du hast recht, es muss ins Business Development dieses Thema und nicht so sehr in den Rechtsabteilungen aufgehängt sein, auch wenn es natürlich klar ist, wenn ich Hersteller bin, dann ist es auch ein Compliance-Thema, was dann eben möglicherweise Kosten verursacht. Ich wollte noch mal ganz kurz zu sprechen kommen auf das Thema Regulierung und zuständige Behörde. Wir haben mit dem Jens Ambruck von der Hamburgischen Datenschutzaufsicht gesprochen, der hat ein bisschen eine andere Ansicht zu der Frage, welche Behörde dort zentral zuständig sein sollte. Aber konkret, weißt du, wie der Stand des Umsetzungsgesetzes des Begleitgesetzes ist? Da ist ja praktisch ausgeschlossen, dass wir das noch schaffen zum September, oder?
Das ist, glaube ich, tatsächlich ausgeschlossen. Also, dass das parlamentarische Verfahren abgeht. Ich glaube, es gäbe noch 2 Sitzungswochen und wir haben noch nicht mal einen Referentenentwurf. Also, wenn wir da zurückgucken, Anfang des Jahres gab es ja noch in der alten Bundesregierung, jetzt müssen wir schon in die 20. Legislatur zurückgehen, ja, einen ersten Referentenentwurf, den das damalige BMWK und das BMDV in der Co-Federführung, die wir seinerzeit für den Data Act noch hatten, die dann einen Referentenentwurf vorgestellt haben, was aus unserer Sicht sowohl vom Prozess her als auch von den Inhalten sehr gut war. Vom Prozess her, weil es eigentlich damals schon klar war, ne, das Aus der alten Bundesregierung war da ja schon ein paar Tage besiegelt, und dass das jetzt nicht mehr das parlamentarische Verfahren durchlaufen würde, als der Entwurf im Februar kam, war eigentlich klar. Aber es hat zumindest eine Debatte angestoßen, so dass wir jetzt wieder auf diesen Debatten aufsetzen können und dann mit einer neuen Bundesregierung das Ganze möglichst schnell voranstellen können. Inhaltlich sind da ja die Punkte geregelt, die man national regeln kann. Also die Frage, wer sind die zuständigen Stellen? Da haben wir sicherlich eine andere Auffassung als der Kollege von der Hamburger Aufsicht. Für uns ist es halt sozusagen, das ist so ein bisschen das, was natürlich, da sind alle so ein bisschen GDPR gezeichnet, würde ich sagen, war natürlich der Ansatz zu sagen, wir brauchen vor allem ein Single Point of Contact, also eine zentrale Anlaufstelle, die sowohl im behördlichen Innenverhältnis mit den anderen Behörden, die ja sektorspezifisch, aber auch horizontal Aspekte des Data Acts auch zu mitzuwirken haben, aber eben auch sektorspezifische Behörden mit einbeziehen, aber eben auch nach außen, damit die Unternehmen einfach einen zentralen Ansprechpartner haben. Und was in dem Entwurf eben noch drin stand, war ja die Sonderzuständigkeit für die BFDI in Datenschutzfragen. Können wir ja vielleicht auch nochmal diskutieren, würde mich auch interessieren, wie ihr das seht, aber aus unserer Sicht ein sehr lobenswerter Ansatz, das zu bündeln, denn gerade wenn sich der Gesetzgeber dieser Frage halt komplett entzieht, wie jetzt das Verhältnis zu regeln ist, dann war das in unserer Mitgliedschaft wurde sehr willkommen geheißen, dass man das eben zentral bündelt und nicht auf alle 16 Landesdatenschutzbehörden verteilt. Nicht, weil wir die nicht für kompetent halten in diesem Bereich, sondern weil natürlich dann 16 verschiedene Auslegungen zu erwarten sind, wenn es sozusagen gesetzgeberisch kaum Vorgaben gibt, wie man das Ganze einzufangen hat. Wir sind sehr dankbar für die Vorarbeiten, die sozusagen bei den Landesdatenschutzbehörden passieren. Aber ich glaube, eine Bündelung dieser Fragen, die dann im Rahmen der Entscheidung der Bundesnetzagentur, dass das dann bei der Bundesbeauftragten gebündelt wird, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz. Last but not least, der Sanktionsrahmen. Für nicht personenbezogene Daten darf man national auch noch einen Sanktionsrahmen festlegen. Sobald man gegen personenbezogene Daten verstößt, greift die DSGVO. Das steht im DTX selber noch drin. Nur für die nicht personenbezogenen Daten, wenn man da eben gegen Data Act Pflichten verstößt, kann man auch einen eigenen Sanktionsrahmen festlegen. Den haben BMWK und BMDV sehr moderat angelegt, was aus unserer Sicht sehr, sehr zielführend ist, um eben diesen beratenden Aspekt und eben auch diesen ermöglichenden Ansatz so ein bisschen zu verfolgen und das Damoklesschwert einer möglichen Sanktion eben nicht zu scharf über den Unternehmen hängt, was, glaube ich, die Innovationskraft des Data Acts nochmal abgeschwächt hätte, wenn man da jetzt mit Bußgeldern im Prozentbereich des Jahresumsatzes operiert hätte, wie es ja sozusagen bei der Datenschutzgrundverordnung gemacht wird, zumal eben da eben keine Persönlichkeitsrechte oder keine Grundrechte bei nicht personenbezogenen Daten im vergleichbaren Umfang betroffen sind.
Ja, Michael, die ganze Komplexität steht irgendwie der Umsetzung so ein bisschen im Wege. Trotzdem nochmal an dich auch die Frage, du bist ja du schon lange dabei mit dem Thema, auch speziell hast du dich befasst, damit gewirkt. Wenn du jetzt, also wir waren uns vorhin einig, dass wir brauchen einen Boost in Europa. Wir brauchen dringend irgendwie pragmatische Ansätze. Wir müssen besser zusammenarbeiten, die Daten besser nutzen. Wenn man jetzt mal die Chancen, die positiven Aspekte, die man aus dem Data Act vielleicht ableiten kann oder sollte, in den Vordergrund stellt. Was sind deine Tipps aus den Erfahrungen oder aus den Erwartungen, die du hast, auch an eure Mitglieder, jetzt in den nächsten Monaten zu unternehmen, damit wir endlich bald von diesen Daten besser profitieren können? Was sollte konkret passieren?
Ich glaube, ganz konkret müssen sich Unternehmen sehr, 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 sehr intensiv mit diesem Data Act erstmal auseinandersetzen. Und das erstmal im Unternehmen wirklich zu durchleuchten, welche Möglichkeiten bestehen da, sich dann zu informieren, wie kann ich da möglicherweise eben auch von diesen Rechten Gebrauch machen, wie kann ich das für mein Unternehmen nutzen, möglichst so Podcasts zu hören wie den Data Navigator, um da sozusagen up to date zu bleiben, was da die verschiedenen Ansichten sind. Und eben diesen zu versuchen, diese innovativen Ansätze zu fahren. Und was unsere Rolle halt sein wird, ist zu versuchen anzuschieben, wo es geht, dass man da eben politisch weiterkommt, dass Leitfäden rausgebracht werden, um da diese Unklarheiten so ein bisschen auszuräumen. Dass dort eben Ansprechpartner bestehen. Also das ist so ein bisschen wahrscheinlich der Fokus unserer Arbeit, dass wir halt in diesem Implementierungsprozess halt versuchen, so viel wie möglich da auch anzuschieben, soweit es geht. Und gleichzeitig eben den Gesetzgeber auch immer wieder darauf hinzuweisen, was möglicherweise die Webfehler dieses Data Acts waren, wo die Herausforderungen auch für die andere Seite der Medaille sozusagen liegen, für die Unternehmen. Und dazu versuchen, dass wir da insgesamt zu einem besseren Data Act in Zukunft zu kommen.
Sehr gut. Ja, also wir lassen jetzt, Hubertus, immer unsere Gäste Werbung für den Podcast machen, so soll es sein. Vielen Dank. Vielleicht dann letzte Frage, Michael, der Blick in die Glaskugel, du hast es vorhin schon mal angedeutet, vielleicht können wir in 3 Jahren besprechen, Daumen hoch, Daumen runter oder irgendwie seitwärts, was wäre deine Prognose, wenn du eine machen müsstest?
Wenn ich eine machen müsste, wäre er seitwärts mit der Tendenz, dass er eher nach unten fällt. Aber das ist, wie gesagt, vielleicht auch so ein bisschen, nicht weil ich Berufspessimist bin, sondern weil ich vielleicht auch mehr mit Unternehmen zu tun hatte in den letzten Jahren, die da nicht so wahnsinnig positiv drauf geblickt haben und mir, wie gesagt, diese andere Seite so ein bisschen zu kurz gekommen ist in dieser Debatte. Und das, was ich auch, wie gesagt, ehrlicherweise wirklich schade fand, dass diese Debatte eben einen sehr starken Hang hatte in die eine Seite. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir dann in 3 Jahren eine gute behördliche Struktur haben, dass wir vielleicht einen Simplifizierungsvorschlag hat, der so ein paar von den BDI-Ideen, die wir in den nächsten Wochen vorstellen werden, nochmal aufgreift und den Data Act versucht zu verbessern, dass wir die Data Spaces-Initiativen wirklich gut hinbekommen, um mit dem Data Act auch gut zu vernetzen. Ja, und dass wir insgesamt einen Mindset-Wechsel auch an vielen Stellen hinbekommen, dass wir die Vorteile und den Wert von Datenökonomie sehen, dass der Gesetzgeber sich so ein bisschen jetzt vielleicht ein kleines Stück zurücknimmt, nicht noch irgendwie versucht, noch was obendrauf zu setzen, an was die Komplexität macht, sondern wirklich sehr, sehr punktgenau sich anguckt, wo können wir die Unternehmen tatsächlich unterstützen, dass das Ganze eben auch die Innovationspotenziale entfaltet. Und wenn wir das hinbekommen, dann würde der Daumen sozusagen wahrscheinlich eher so ein bisschen nach oben gehen. Also das sind vielleicht die 2 halben Szenarien, von denen ich hoffe, dass das letzte dann zutrifft.
Ja, vielen, vielen Dank, Michael. Bei der Anzahl der Unternehmen und der Diversität habt ihr natürlich eine ganz wichtige Rolle. Das hast du heute auch wunderbar dargelegt. Also vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Vielen Dank auch für den Ausblick, der nochmal ganz am Schluss eine leichte Tendenz nach oben genommen hat. Das freut uns sehr. Daran wollen wir auch gemeinsam weiterarbeiten. Wir freuen uns sehr, den Austausch mit dir fortzusetzen, mit dir und euch natürlich auch. Haltet uns auf dem Laufenden, was ihr noch so alles vielleicht ausheckt und vielleicht auch an runden Tischen zu neuen Geschäftsmodellen erfindet oder anbietet. Das wollen wir auch gerne über unsere Kanäle dann in die Breite bringen. Und insofern freuen wir uns sehr, dass wir dich heute hier hatten und auf eine Fortsetzung dieses Gesprächs zu gerade um einem Zeitpunkt in der nicht zu allzu weiten fernen Zukunft.
Genau.
Danke dir.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite an euch. Und ja, ich freue mich auch darauf, wenn die Glaskugel dann irgendwann nicht mehr so eine richtige Glaskugel ist, sondern dann so ein bisschen mit Evidenz gefüllt ist. Und wenn wir dann wirklich mal von tatsächlichen Fakten sprechen, was die praktischen Effekte des Data Acts dann tatsächlich ausmacht.
Sehr schön. Ja, prima. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank. Ich freue mich auch auf eine sich lichtende Glaskugel und ein bisschen Klarheit. Ja, Data Navigator Nummer 14 ist im Kasten. Das Gewitter, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle aus Berlin gehört hat, ist vorbei. Wir sind also wie der Data Act rumpelt ordentlich und am Ende scheint jedenfalls in der Chausseestraße schon fast wieder die Sonne. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer abonnieren, weitersagen. Dieser junge Podcast braucht ein bisschen Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.